The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 13. November. Inmitten der Achterbahn, Wildwasserrutschen und Kettenkarussells, da findet am Wochenende ein Showdown statt. Und zwar im Europapark Rust. Ein Showdown zwischen der Jungen Union, tja, ihrem Chef, Johannes Winkel heißt der Mann, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union, den man, tja, warum nicht das eine mit dem anderen verbinden, in diesem Freizeitpark stattfinden lässt. Das Streitthema, die Rente. Die jungen Konservativen wollen nämlich nicht mitstimmen im Bundestag, wenn es darum geht, eine aus dem Staatsetat geplante Rentenerhöhung durchzudrücken, die vor allem die SPD sich wünscht. Über die nächsten 16 Jahre geht es um eine Rentenerhöhung, die einen dreistelligen Milliardenbetrag kosten würde. Winkel sagt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Zitat, ohne Veränderung werden wir dem Rentenpaket nicht zustimmen. Später erklärte er,
wir versuchen, die Koalition an den Koalitionsvertrag zu erinnern. Und es kann nicht sein, dass wir uns auf Kompromisse einigen.
Der Bundeskanzler sagt erstmal gar nichts, aber das ist auch verdächtig. Es gibt nämlich den Verdacht, dass er einem Vorschlag seiner SPD-Arbeitsministerin Bärbel Baas bereits zugestimmt hat. Und alles wegen diesem Herrn hier, der uns vor vielen, vielen Jahren was Falsches versprochen hat.
Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
Tja, es war einmal die große Märchenstunde von Norbert Blüm. Ein Satz, der wirklich schlecht gealtert ist. Heute gilt eher, die Rente ist mit Sicherheit nicht sicher. Jetzt also genau deshalb der Streit. Aber nicht etwa eben zwischen Schwarz und Rot, sondern die Union streitet mit sich selbst, jung gegen alt. Es heißt, Merz habe die Seiten gewechselt. Seitdem brodelt es hinter verschlossenen Türen im Adenauerhaus. Es wird telefoniert, es wird verhandelt, es wird beschwichtigt.
Der Gesetzesentwurf sieht im Moment vor, dass wir auch über die Jahre 2032 hinaus bis zum Jahr 2040 insgesamt Folgekosten in Höhe von 115 Milliarden Euro haben. Und das ist der jungen Generation nicht zuzumuten.
Tja, das war so nicht verabredet. Für die Jungen ist das also Wortbruch. Für Merz ist Einigkeit mit dem Koalitionspartner logischerweise keine Nebenbedingung, sondern fast eine Hauptbedingung seiner Kanzlerschaft. Und auch deshalb schweigt er im Moment. Für den Beitragszahler ist das Ganze keine freudige Nachricht, denn in Wahrheit muss er entweder über die Beiträge oder über die Steuer diese Party bezahlen. Also, was sagt eigentlich ein CDU-Urgestein zu dieser ganzen Debatte? Günther Oettinger zum Beispiel. Er war von 2005 bis 2010 Ministerpräsident in Baden-Württemberg, danach EU-Kommissar. Dreimal. Erst für Energie, dann für digitale Wirtschaft und Gesellschaft und zuletzt für Haushalt und Personal. Dann wollen wir doch mal horchen, was er sagt. Er ist irgendwo in Deutschland mit dem Auto unterwegs. Mal schauen, ob das klappt. Einen schönen guten Morgen, Günther Oettinger.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Altvorderen in der CDU wollen mehr Rente, auch in der SPD im Übrigen, natürlich aus dem Steuertopf. Die Jüngeren lehnen dieses Mehr für die Rente ab. Wo stehen Sie, bei den Alten oder eher bei den Jungen?
Ich stehe bei den Jungen, weil ich glaube, dass es eine Frage der Gerechtigkeit ist, wenn man jetzt die Rente für die Rentner und die nächste Rentnergeneration deutlich nach oben anpasst, werden dies die Jungen über ihre Beiträge und Steuern bezahlen müssen. Das halte ich für ungerecht und deswegen hoffe ich, dass man in diesem Rentenreformpaket noch ein, zwei wichtige Veränderungen hinbekommt.
Nun würden wir darüber ja gar nicht sprechen, wenn es nicht das Gefühl gäbe, bei den Jüngeren in der Jungen Union insbesondere, dass der Bundeskanzler hier nicht mehr ganz so prinzipienfest ist wie vor der Wahl, dass er wackelt, dass er bereit ist, mit Bärbel Baas genau dieses über den Koalitionsvertrag hinausgehende zu Lasten der jüngeren Generation das zu begehen. Wackelt Merz?
Natürlich ist dem Kanzler die Koalition wichtig, dass die Regierung stabil bleibt und hält bis zur nächsten Bundestagswahl. Was ich auch glaube und hoffe. Aber der Koalitionsvertrag ist glasklar. Er sagt, Teillinie, also diese 48% als Rentendeckel und als Rentenlevel, die sind bis 2031 festgeschrieben, nicht länger. Und das trägt die Unterschrift von Herrn Klingbeil von der SPD-Führung und von der CDU- und CSU-Führung. Das ist auch schon zu den Herz. Und deswegen kann man von ihm erwarten, dass er genau diesen Vertrag umsetzt und nicht mehr zusagt.
Und wenn er es dann doch tut, was hat das für Konsequenzen? Für Sie zum Beispiel und Ihre Beziehung zu ihm?
Die Freundschaft bleibt, aber nochmal, wir haben jetzt schon eine zu hohe Staatsquote, jetzt schon zu hohe Steuermittel für die Rente, jetzt schon zu hohe Lohnnebenkosten. Deswegen kann ich nur hoffen, dass die Rentenreformkommission unvoreingenommen ihre Arbeit macht und für das nächste Jahrzehnt die Rente stabilisiert und deswegen gar nichts jetzt vorweggenommen wird.
Wir würden ja vielleicht gar nicht so ernsthaft in der Öffentlichkeit darüber sprechen, wenn nicht der Oettinger vor der Bundestagswahl der Eindruck erweckt worden wäre, nach der Wahl wird Deutschland reformiert, vielleicht auch restrukturiert. Und jetzt hat man das Gefühl, die Zahlen sind trostlos, kann man nur sagen, was das Wachstum angeht. Die Verschuldungszahlen sind noch trostloser. Wo bleibt diese Wirtschaftswende? Kulminiert in dieser Rentendiskussion nicht insgesamt der Unmut über eine CDU, die sich gar nicht so stark von der Olaf-Scholz-SPD unterscheidet?
Das kann ich im Teil nachvollziehen. Ich sehe eine große Gefahr, wenn wir jetzt durch hunderte von Milliarden an neuen Schulden eine gewisse Belebung der Wirtschaft erreichen, also ein Wachstum im nächsten Jahr, wird es ein Strohfeuer. Und es darf nicht sein, dass genau deswegen der Elan für eine Agenda 2030 verpufft. Ich stehe hier voll hinter Katharina Reiche, der Wirtschaftsministerin, die anmahnt. Und auch die Wirtschaftsweisen mahnen dies an. Und deswegen darf nicht mit Geld ein Wachstum erzeugen und Reformen dann vernachlässigen. Unverändert baue ich darauf, dass die Kommissionen für Pflege, für Rente und für Gesundheit und für den Sozialstaat, dass die Ergebnisse bringen. Das ist meine Erwartung. Und meine Enttäuschung wäre erst dann da, wenn die Erwartung enttäuscht wird.
Aber Sie wünschen sich mehr Tempo, mehr Mut, auch ein bisschen Risikobereitschaft. Gerhard Schröder, Agenda 2010, da war, ist auch ein Kanzler ins Risiko gegangen.
Exakt, das stimmt. Und ich muss dann sehen, wir haben im Jahre 2027 viele Landtagswahlen, darunter auch NRW, das größte Land in Deutschland. Wir haben 2028 die Wahl in Bayern. Das heißt, wenn wir zu lange zuwarten, werden A, die Früchte vor der nächsten Bundestagswahl nicht mehr sichtbar sein und wird mit Sicherheit auch die Bereitschaft im Bundesrat aus Nordrhein-Westfalen und Bayern etwas zu machen, geringer werden. Wir müssen jetzt den Herbst der Reformen, den sehe ich nicht mehr. Der Herbst ist fast rum. Aber ein Frühjahr der Reformen, das erwarte ich. Damit nach einem Jahr der neuen Regierung auch die Enttäuschung nachlässt und die Belebung zunimmt.
Ihre Stimmung in einem Wort?
Verhalten, hoffnungsfroh, leicht enttäuscht.
Herr Oettinger, vielen Dank für die klaren Worte am frühen Morgen. Weiterhin gute Fahrt.
Danke, Herr Steingart. Gruß nach Berlin. Auf Wiederhören.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. An Bord der Pioneer 2 habe ich gestern mein neues Buch vorgestellt. Systemversagen heißt das. Und mit dabei war CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Zusammen mit meiner Pioneer Co-Herausgeberin Dagmar Rosenfeld sprachen wir über den Mut. Tja, über den Mut auch mal Reformen anzupacken und dann doch noch eine Art Wirtschaftswende in Deutschland einzuleiten.
Mir ist bewusst, das kann nur funktionieren, wenn die CDU auch mutig mit sich selbst ist.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, hat die neuesten Zahlen von Cisco. Ja, und dann erfahren wir heute Morgen aus erster Hand, wie es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist. Denn die Wirtschaftsweise, Frau Professor Veronika Grimm, hat uns direkt nach der Präsentation des Jahresgutachtens des Sachverständigenrates Rede und Antwort gestanden. Tja, und dann schicken wir sie noch, weil es ja der Gesundheit dient, heute Morgen zurück ins Sprachlabor.
Listen and repeat.
Das große Zitat von Spiegelgründer Rudolf Augstein, sagen was ist, steht für den Anspruch, die Realität klar und sachlich darzustellen, ohne Beschönigung, auch ohne Alarmismus. Es geht darum zu erklären und dabei faktenbasiert zu bleiben. Genau diesen Ansatz verfolge ich in meinem neuen Buch Systemversagen. Nicht nur sagen, was ist, sondern sagen, warum ist das so, wie es heute ist. Ich zeichne also den Aufstieg und den relativen Abstieg Deutschlands als Wirtschaftsnation nach, ohne Panikmache, sondern mit einer Analyse der systematischen Ursachen für Erfolge und Probleme. Das Buch heißt Systemversagen und nicht Merzversagen, auch nicht Habeckversagen. Mit dem Bild von Kern und Kruste schildere ich die Gesellschaft. Der Kern steht für die arbeitenden Kräfte, die durch Innovation, Bildung, Produktion den Wohlstand erwirtschaften.
Die Kruste dagegen ist der soziale Bereich. Auch wichtig, aber auf der Unterscheidung zwischen Kern und Kruste, produktiv und unproduktiv, muss hier bestanden werden. Denn nicht produktiv heißt, dass diese Tätigkeiten auf der Kruste, das Leben auf der Kruste vom Kern, von der Kernenergie mitfinanziert werden muss. Also das Leben der Rentner zum Beispiel, auch das Leben unserer Kinder, der Arbeitslosen, der Bürgergeld und der BAföG-Empfänger. Die Balance zwischen Kern und Kruste, zwischen denen, die Wohlstand erzeugen und die von dem erzeugten Wohlstand leben müssen, ist entscheidend. Entscheidend für das Wohl einer Nation. Wenn diese Balance auseinandergerät, dann steigen Nationen ab. Und genau darum geht es in meinem neuen Buch. Da ist was aus der Balance geraten und deshalb steigt Deutschland ab. Zur gestrigen Buchpremiere habe ich den CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der ein Betriebswirt und ein Volkswirtschaftsstudium absolviert hat, auf unser Medienschiff, auf die Pioneer 2, eingeladen. Und er sprach zum Auftakt über Mut und Reformen in der Politik.
Das, was bei uns jetzt bevorsteht, sind ja genau die Themen Rente, Pflege, Arbeit, wo das Thema Eigenverantwortung ja gerade die zentrale Rolle spielt. So, und da müssen wir, glaube ich, als Politik, das ist wahrscheinlich die Nagelprobe dieser Regierung, haben wir den Mut, spätestens auf der Zielgeraden, wenn die Kommissionen auslaufen, hier wirklich strukturelle Reformen zu machen. Sowohl beim Thema Rente als auch beim Thema Gesundheit und Pflege. Daran muss sich diese Regierung, daran muss ich mich persönlich auch messen lassen. Und die Ausgangslage ist klar. Man hat Kommissionen eingerichtet. Klar, auf der einen Seite kann man nicht große Reformen innerhalb von wenigen Wochen in einen Koalitionsvertrag schreiben. Auf der anderen Seite, wenn man ehrlich ist, hat man sich dadurch auch Zeit gekauft. Aber du kannst dir nicht als Politik unendlich Zeit laufen. Die Zeit rennt uns davon, das zeigt dieses Buch. Und deswegen werden wir Ende Dezember oder Mitte Dezember läuft ja bereits die Sozialstaatsreformkommission aus, danach Gesundheit, Pflege. Rente wird es hoffentlich eine Expertenkommission geben, ohne Politiker, ausschließlich Experten, die möglichst schnell, eigentlich müsste das innerhalb von 12 Wochen funktionieren, weil auch bei der Rente gibt es 0,0 Erkenntnislücken in Deutschland. Es fehlt schlicht und einfach der Mut, am Ende es umzusetzen. Und diesen Mut müssen wir an den Tag legen. Und Gabor Steingart hat einige Politiker erwähnt. Er hat sagt auch ganz klar, die Chance für diese Regierung ist da. Aber am Ende des Tages liegt es einzig und allein am Mut. Das ist meine feste Überzeugung.
Gemeinsam mit Dagmar Rosenfeld haben wir dann mit Carsten Linnemann über Lösungen und Herausforderungen gesprochen. Von Systemfragen über die Zukunft des Arbeitsmarktes bis hin zu den notwendigen Reformen.
Herr Linnemann, Sie haben viel über Mut gesprochen. Das möchte ich auch gleich in dieser Runde tun. Aber ich möchte mit der Vernunft beginnen. Die Vernunft, die spielt in deinem Buch, Gabor, eine große Rolle. Und du forderst eine Repolitisierung der Vernunft. Und das beginnt für dich damit zu erkennen, dass das über Jahrzehnte gewachsene System versagt hat. Herr Linnemann, wie vernünftig sind Sie? Teilen Sie diese These?
Ja, also ich glaube nicht, dass das System versagt hat. Das System bei uns nennt man soziale Marktwirtschaft. Ich glaube, dass die Prinzipien, dass das System nach wie vor zeitlos ist, dass wir uns nur nicht mehr an die Prinzipien gehalten haben des Systems, beispielsweise Eigenverantwortung. Wenn wir die Menschen, die Unternehmer, die Mittelständler so mit Bürokratie überschütten, können die ja ihrer Eigenverantwortung gar nicht mehr nachkommen. Das heißt, meine These ist, das System soziale Marktwirtschaft, so wie es Walter Eucken aufgeschrieben hat, Franz Böhm, Röpke, wie es Ludwig Erhard, Müller-Ahmack dann umgesetzt haben, ist nach wie vor das beste System der Welt. Wir halten uns nur nicht mehr an das, was sie eigentlich wollten.
Ist es das, was du mit Systemversagen meinst, Gabor? Oder geht es darüber hinaus?
Ich gehe schon darüber hinaus, weil ich glaube, dass der Faktor Arbeit, an dem damals alles sozusagen geknüpft wurde, das war absolut logisch für Ludwig Erhard. Ludwig Erhard wäre, wenn er hier wäre, würde sagen, wir müssen das System anders gestalten. Wir hatten damals keinen globalen Kapitalmarkt und wir hatten keinen Weltarbeitsmarkt. Der Weltarbeitsmarkt setzt uns massiv unter Druck. Die Deindustrialisierungsprozesse sind brutal, werden weitergehen, ungebremst. Und deswegen glaube ich, das System war super. Nicht der Gedanke des Sozialstaates, da, ne, da sind wir beisammen, was Frau Baas so aufgeregt hat. Der Gedanke, dass es eine Absicherung geben muss gegen die großen Risiken, ist klar. Vom System her schlage ich vor einen Systemwechsel, sozusagen mit nicht weniger sozialer Sicherheit, aber sie anders zu organisieren. Zynisch gesagt könnte man sagen, über den Kapitalmarkt zapft man die produktiven Kerne anderer Länder an. Wir profitieren, was ja im Übrigen hier auch viele privat machen, private Vorsorge ist, ich profitiere vom produktiven Kern im Silicon Valley, weil ich mich direkt über meine Sparkasse anschließe an den produktiven Ergebnissen bei Nvidia und bei Apple und so weiter. Und das macht ja der Kapitalmarkt. Ich werde Anteilseigner am produktiven Kern anderer Staaten, auch China. Und diesen Systemwechsel schlage ich vor. Ich glaube auch, er wird kommen, weil dieses System, wir haben das gesehen, es bricht sozusagen. Es bricht an einer Stelle, die wir noch erleben werden.
Ja, ich meine, wir sehen das ja heute. Wer heute die Zeitung aufschlägt, sieht, dass die Rentenversicherung in den nächsten ein, zwei Jahren die Beiträge steigen werden von heute 18,6 auf 19,8. Wir gehen Richtung 45% Lohnnebenkosten. Und das ist einer der Haupttreiber, warum unsere Firmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Früher waren wir umso viel besser, wie wir teurer waren. Heute sind wir zwar noch besser, aber um viel teurer. Und so verlieren wir die relative Wettbewerbsfähigkeit oder besser in einigen Bereichen. So, und deshalb ist der Punkt richtig. Meine Friedrich Merz hat das bereits auf dem Parteitag auch in Leipzig vor über 20 Jahren angesprochen, dass wir eine Entkopplung brauchen der Lohnnebenkosten vom Faktor Arbeit. Das ist ein zentraler Punkt. Die Debatte halte ich für zentral, halte ich für wichtig. Nur auch wenn man es entkoppelt, dürfen wir nicht der Versuchung widerstehen, es nur zu entkoppeln, dann über Steuern finanzieren und neue Schulden zu machen, sondern, und das ist der Knackpunkt, wir brauchen da einen Punkt, um weiter den Druck ins System zu geben, dass Reformen passieren.
Sie haben einen Punkt ja gerade sehr deutlich gemacht. Friedrich Merz hat das schon vor 20 Jahren gesagt, was ja wieder zeigt, es fehlt nicht an Erkenntnis, sondern es fehlt an Mut, an Umsetzung. In dem Buch von Gabor Steingart heißt es, Reformen seien in Deutschland nicht unmöglich, aber unerwünscht. Und es gibt eine Allensbach-Studie vom August, in der deutlich wird, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen weiß darum, dass Reformen notwendig sind, aber kaum jemand bereit ist, wenn es dann konkret wird, längere Arbeitszeit, Abstriche im Gesundheitswesen, Abstriche im Sozialstaat, das zu akzeptieren. Und ist es nicht das, ist es eigentlich nicht die Angst vom Wähler, die Sie davon abhält, wirklich eine radikale Reform zu machen?
Wenn man es einzeln macht, ja, das haben Sie ja schön an der Pflegestufe 1 gesehen. In dem Moment, wo ein Reformstück rausgebrochen wird und in die Diskussion geht, sagt sofort reflexartig der Politiker A, geht gar nicht, und dann sagt der Politiker B, geht auch nicht. Das geht nicht. Also wenn ich einen Traum umsetzen könnte, würde ich sagen, wir schließen uns eine Woche im Kloster ein, schmeißen die Handys weg und nach einer Woche kommen wir mit einer Reformagenda wieder, wo jetzt alle Parteien auch mit sich selbst mutig sind. Und ich glaube, dass es so ein Momentum in Deutschland braucht. Es muss es geben. Und ich arbeite auf so ein Momentum hin. Übrigens mit dem Kollegen Tim Klüssendorf. Wir haben am Wochenende auch das in einem Beitrag deutlich gemacht, dass wir beide der festen Überzeugung sind, dass Deutschland diesen Mutmoment braucht. Und wir müssen darauf hinarbeiten. Und meines Erachtens ist der beste Zeitpunkt der, wenn die Kommissionen auf der Ziellinie sind. Und das wird in den nächsten 6 Monaten der Fall sein.
Das heißt, machen Sie es mal konkret. Also wir werden eine große Rentenreform erleben, eine ganz grundsätzliche.
Müssen wir. Wir müssen, also ich würde gerne sowohl Rente, Gesundheit, Pflege, Arbeitsmarkt, würde ich 10, 15, 20 Punkte aufzeigen, wo auch jede Partei mit sich selbst mutig sein muss.
Haben Sie das der Koalition schon gesagt?
Ja, das hat Herr Klüssendorf und ich jetzt nicht ganz konkret. Sie dürfen es jetzt. Es hört sich an wie eine Ausrede, aber in dem Moment, wo Sie konkret einen Baustein rausnehmen, wird es schwierig. Aber mir ist bewusst, das kann nur funktionieren, wenn die CDU auch mutig mit sich selbst ist.
Aber wenn wir über Mut reden, sind nicht im Moment die eigentlich Mutigen in Ihrer Fraktion die junge Gruppe, die sich wehrt gegen das Rentenpaket, was das Kabinett beschlossen hat und sogar damit droht, nicht mitzustimmen? Ist das nicht eigentlich mutig?
Ja, ist mutig, aber ich sag mal, wenn die junge Gruppe sich nicht zur Rente äußert und da nicht den Finger erhebt, wozu dann?
Aber es ist ja nicht nur ein Äußern, es ist ja eine klare Ansage, die gemacht haben. Unterstützen Sie die junge Gruppe, dass das noch geändert werden muss?
Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn es eine Rentenkommission gibt und die Sinn macht, sollte man nicht zu viele Vorfestlegungen treffen. Und wenn man jetzt schon sagt, bis 2040 werden noch mal 100 Milliarden zusätzlich ausgegeben, dann ist das eine Vorfestlegung. Und deswegen habe ich Verständnis für die junge Gruppe und ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Ich würde der Rentenkommission die Legitimation geben, völlig frei zu denken. Weil Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn wir 127 Milliarden Euro jedes Jahr über den Steuerdeckel in die Rente geben, das sind 350 Millionen am Tag. Das ist, jede Stunde geben wir 15 Millionen Euro Steuergeld in die Rentenkasse. Das geben wir nicht im Ansatz für Bildung, Forschung und so weiter aus, steht auch im Buch. Das zeigt, wie dringend die Reformen erforderlich sind.
Und hier wirkt aus meiner Sicht das Bild mit dem Kern, wenn man sich das vor Augen hält. Diese Rente, schon das, was im Koalitionsvertrag steht, dieser eine scheinbar harmlose Punkt. Es geht immer darum, Kernenergie zu nehmen, heißt dann Steuergeld in der Debatte, aber es geht um Energie, die andere erwirtschaftet haben müssen. Denn der Rentner ist ja Rentner, die rauszunehmen. Und der Vorschlag jetzt von Mütterrente bis der Verstetigung, wie die SPD das nennt, das sind dreistellige, Sie sagen das ja, Milliardenbeträge, die aus der Energie, die schrumpft, rausgenommen werden und zur Finanzierung von Kruste. Und wenn man sich darauf verständigen könnte, das sein zu lassen, wenn man eine Politik der Kernerweiterung betreiben will und nicht der Krustenerweiterung, dann müssen alle Maßnahmen letztlich daraufhin abgeklopft werden. Trägt das wieder zum Wachstum der Kruste oder zum Kern bei? Und leider ist es so, alles, was der Kruste dient, schrumpft den Kern. Da gibt's einen inneren Zusammenhang. Und deswegen, wenn man das als Raster nimmt, als Politiker, ich versuche ja den Politikern auch ein Raster zu geben zum Denken, auch denen der Linkspartei, alle, ich will das auch mit Ricarda Lang diskutieren, dieses Raster ist hilfreich, weil zumindest weiß man dann, was man tut. Dann ist es nicht nur gut für die Rentner, es schrumpft gleichzeitig das, worauf dieses Land auch die politische Stabilität basiert. Und ich glaube, diesen Kontakt muss man haben zwischen diesem ökonomischen und dem politischen. Sonst den Populismus kann man nicht bekämpfen, ohne diesen Prozess, diese Kernschrumpfung zu bekämpfen.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen, sich Ihre eigene Meinung zu bilden, den Link zum Buch finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Ich danke Ihnen, lieber Carsten Linnemann, dir, lieber Gabor, für diese Debatte hier, Ihnen für Ihre klugen Fragen und Gedanken und wünsche Ihnen jetzt einen Tag, der Großes bereithält.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da hat der Sachverständigenrat der fünf Wirtschaftsweisen das Jahresgutachten vorgelegt. Und zwar mit dem vielversprechenden Titel Perspektiven für morgen schaffen, Chancen nicht verspielen. Tja, es ist so eine Art kleines Zwischenzeugnis für die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regierung. Und unterm Strich bleibt Folgendes. Für das Jahr 2026 erwarten die Wirtschaftsweisen gerade mal ein Wachstum von 0,9% und das trotz der ganzen Staatsverschuldung.
Lassen Sie mich die Prognose noch etwas weiter einordnen. Die Weltkonjunktur ist derzeit geprägt von protektionistischen Tendenzen und einer unberechenbaren Handelspolitik der USA. Das globale BIP-Wachstum geht weiter zurück. Das ist für Deutschland als Exportnation eine schlechte Nachricht.
Und weiter heißt es, Deutschland steckt fest, statt Rezession nun Stagnation. Wir sehen zwar Fortschritt, aber auf minimalem Niveau. Eine der fünf Wirtschaftsweisen, die gestern ihren Bericht vorgelegt haben, ist die Professorin für Energiesysteme der TU Nürnberg, Veronika Grimm. Und mein Kollege Christian Schlesiger, Leiter der Pioneer Wirtschaftsredaktion, hat mit ihr gesprochen. Hören wir doch mal rein in einem Ausschnitt, was die beiden da besprochen haben.
Einen schönen guten Tag, Professor Grimm.
Hallo, Herr Schlesiger.
Frau Grimm, Sie haben mit Ihren vier Kollegen und Kolleginnen im Sachverständigenrat das Jahresgutachten zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorgelegt. Die gute Nachricht, die Rezession der Jahre 2023 und 2024 ist vorbei. Die schlechte, Deutschland stagniert. Wird das denn eigentlich noch mal besser?
Ja, es ist herausfordernd. Das sieht man auch an den Analysen im Jahresgutachten. Wir haben jetzt diese massiven Verschuldungsspielräume, die auch deutlich ausgenutzt werden. Aber Die Haushaltslage zwingt eigentlich den Staat dazu, diese Gelder zweckzuentfremden. Wenn man sich den Finanzplan der Bundesregierung anguckt bis 2029, dann sehen wir 2029, dass 28,2% des Haushalts über Schulden abgedeckt werden. Und wenn man nur die Sozialausgaben, die Zinszahlungen und die Verteidigungsausgaben zusammenzählt, dann erschöpfen sich schon die Einnahmen des Bundes. Und hier müssen Reformen angestrengt werden, damit man wieder zu einer nachhaltigen Finanzpolitik überhaupt zurückfinden kann.
Bleiben wir mal bei den nackten Zahlen. Dieses Jahr liegt das Wachstum bei 0,2%, schreiben Sie. Ab welcher Prozentzahl würden Sie sagen eigentlich, jetzt läuft's wieder?
Ja, 0,2 ist quasi eine Stagnation. Also da läuft jetzt aktuell noch nicht so viel. Das liegt auch daran, dass diese schuldenfinanzierten zusätzlichen Ausgaben noch nicht greifen können, weil so schnell kann man die Gelder nun auch nicht ausgeben. Nächstes Jahr ist das Bild auch noch nicht so rosig. Wir haben 0,9 prognostiziert, aber 0,3 Prozentpunkte davon ist ein Kalendereffekt, einfach weil mehrere Feiertage auf ein Wochenende fallen. Jetzt kann man sich daran auch mal überlegen, ist es klug? Es gab ja einen Vorschlag, ich glaube, von der Gewerkschaftsseite, dass man diese Feiertage dann nachholt, wenn sie auf einen Wochenendtag fallen. Ja, also das würde natürlich auch nochmal das Wachstum dämpfen. Man sollte es umgekehrt machen, eher Feiertage abschaffen. Und 0,3 Prozentpunkte von diesen 0,9% ist ein Übertrag aus dem Vorjahr. Also das Wachstum ist de facto 0,3%. Und das ist auch noch sehr mau.
Ja, Sie haben den Kalendereffekt angesprochen. Das ist ja im Prinzip eine Eintagsfliege. Also eigentlich darf man sowas nicht in eine Prognoseberechnung einbeziehen, oder?
Ja, das ist nun mal so. Die werden eben so ausgewiesen. Deswegen haben wir das am Ende auch extra betont.
Das ganze Gespräch zwischen Christian Schlesinger und Veronika Grimm, die sich übrigens auch innerhalb des Gremiums stark gegen eine Reform der Erbschaftssteuer stark gemacht hat, das gibt's exklusiv für Pioneers auf unserer Webseite thepioneer.de. Oder kompakt auf dem Handy in unserer App. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, zur Beantwortung dieser Frage schalten wir uns doch am besten zu unserer Expertin an die Wall Street. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt wartet dort auf uns. Sie hält uns auf dem Laufenden. Also ab nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, der Tech-Anbieter Cisco hat neulich seine Bücher aufgemacht und du hast da mal reingeschaut für uns. Sag uns, Anne, wie geht's dem Unternehmen?
Ja, Cisco hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten gleich doppelt übertroffen und sorgt für Optimismus an der Wall Street. Der Umsatz legte um 8% zu, der Gewinn pro Aktie stieg auf einen neuen Höchstwert und lag mit $1 pro Aktie über den Prognosen. Treiber des Wachstums war mal wieder das Networking-Geschäft. Da gab es ein Plus von 15%, vor allem dank einer starken Nachfrage aus der Cloud- und KI-Branche. Erstmals meldete Cisco Aufträge im Wert von $1,3 Milliarden allein für KI-Infrastruktur von sogenannten Hyperscalern, also Tech-Giganten, die in neue Rechenzentren investieren. Neben dem Netzwerkbereich liefen auch die Aussichten besser als gedacht. Für das nächste Quartal erwartet Cisco weiter steigende Umsätze und einen Gewinn, der wieder leicht über den Analystenschätzungen liegt. Die Aktionäre feierten die Zahlen an der Börse im nachbörslichen Handel. Da gab es einen kräftigen Kursgewinn. Die Cisco-Aktie sprang um 8% nach oben und hat damit seit Jahresbeginn um mehr als 25% zugelegt, Gabor.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das Geheimnis für ein langes Leben endlich gelüftet scheint. Und es hat nichts mit guten Genen zu tun oder zumindest nicht nur. Vergessen Sie auch die Vitaminpillen, die Chiasamen oder Beautycremes. Das Geheimnis eines langen Lebens ist sehr viel einfacher. Es liegt wortwörtlich auf der Zunge. Ciao, hola, bonjour, ni hao. Wer mehr als eine Sprache spricht, der lebt länger. Das haben jetzt Forscher des Trinity College in Dublin herausgefunden. Sie haben Gesundheitsdaten von über 86.000 Personen aus 27 Ländern ausgewertet. Und je mehr Sprachen jemand sprach, desto größer war der positive Effekt auf seine Gesundheit. Tja, warum das genau so ist, das wissen die Forscher allerdings nicht. Klar ist nur, Sprachenlernen wirkt wie Joggen fürs Gehirn. Zum Glück gibt es ja für diejenigen, die das jetzt beherzigen wollen, eine Menge Auswahl. Rund 7000 Sprachen gibt es auf unserer Welt, die meisten in Asien und in Afrika. Ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Keine Ausreden, bitte. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.